boldly pot. Star Trek in review.
I've seen it all.
Hallo und herzlich willkommen zu Boldly Pod, Star Trek im Review. Ich bin der Markus und wie immer zugeschaltet ist mein Cousin und Podcast-Kollege Jan. Hallo Jan.
Hallo Markus.
Guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend. Ich habe mir soeben ein Spezi aufgemacht. Ich bin wieder ganz bei Dingens.
Okay, ist schon wieder viel zu viel Zucker im Umlauf.
Schlimmer als Schnapspralinen.
Tja, gut. Irgendwie muss man sich den Abend ja schön saufen, wenn es mit Spezi ist.
Das ist wohl so.
Ja, wie ist es uns denn so ergangen? Ich habe gesehen, wart auf der Brettspielmesse.
Wir waren bei der Spiel in Essen, genau.
Und habt da anscheinend richtig eingepackt, zumindest deine Frau hat einiges eingekauft.
Ja, meine Frau hat gepackt und ich durfte schleppen.
Ja.
Also so war es nicht. Also wir haben gemeinsame Entscheidungen getroffen, wie ich das immer so nennt.
Andere kaufen sich eine Einbauküche und welches Brettspiel darf es denn sein?
Genau. Ja, das Vantage, was ich die ganze Zeit durch die Gegend geschleppt habe, das war ja schon lange auf ihrer Liste. Das war da jetzt mehr oder weniger ja neu, wenn ich mich recht erinnere. Deswegen haben wir da direkt zugegriffen und das Problem war halt, dass ich das dann halt 7 Stunden durch die Gegend schleppen durfte und das Spiel ist halt nicht leicht. Das hat halt irgendwie so 1000 Karten da drin, schätzungsweise.
Mit einem Rahmen aus Ebenholz.
Ja, nee,
ja,
gut, aber.
Ja, so Papier und Pappe kann auch schön schwer werden, wenn es so konzentriert ist.
Das ist wohl so.
Und was war das mit diesen Erweiterungen, mit diesen Vögeln, das ich da auf dem Foto gesehen hatte? Es sah aus wie ein Vogelquartett, aber es war irgendwas mit Wings, irgendwas.
Wingspan, haben von denen, das ist, kennst du auch Wingspan?
Ich kenne überhaupt gar keine Brettspiele.
Das ist auch gar kein Brettspiel.
Jedes Brettspiel, was länger dauert als 5 Minuten zu erklären, da habe ich schon kein Interesse. Und ihr setzt euch hin, da braucht erstmal einen halben Tag zum Aufbauen.
Entschuldigung.
Das
muss sich auch lohnen.
Ich bin schon überfordert mit Monopoly, aber so.
Ja, also Wingspan ist ein sehr schönes Spiel, wo man Vögelchen sammeln muss. Und ich stehe ja voll auf Vögelchen. Vögelchen sind süß.
Das ist ja lustig. Das ist bestimmt ein Spiel, was der Dominik Eulberg auch spielt, weil das hat ja auch ein DJ und Vogelkundler, hat ja auch mal so ein Buch über Vögel geschrieben. Deswegen, das kennt er bestimmt auch. Aber das hört sich nach Quartett an eigentlich so.
Im weitesten Sinne, du hast im Prinzip so, das ist so ein Spielbrett, wo du 3 verschiedene Lebensräume hast, also einmal Wald, einmal Prärie oder Graslandschaft und einmal Wasser.
Ja.
Und dann kriegst du Vögel auf die Hand gezogen oder also du kriegst sie halt irgendwie in deine Hand und musst die dann entsprechend platzieren. Die haben Kosten, also entweder Würmchen oder Beeren oder Fische oder ich hab's vergessen, was das noch war. Und kaufst du dir halt die Vögel in deine Landschaften und je nachdem, die haben dann so besondere Bonussachen, wenn man dann da durchgeht, dann kannst du die Eier legen lassen. Also es ist ein sehr nettes Spiel. Also mir gefällt es total gut, weil ich gewinne es halt auch immer. Okay. Was man von anderen Spielen nicht sagen kann. Also, ich scheine da Talent für zu haben, keine Ahnung.
Ist ja schon interessant, was es für so Spiele gibt. Aber ich meine, ich würde ja auch gerne mal, ich wollte mal dahin, aber irgendwie habe ich es bisher auch nie geschafft, da mal hinzugehen.
Ja, also es war dieses Jahr richtig voll. Ich habe morgens um 6:30 bin ich aufgestanden, habe erstmal in die Tante Google reingeguckt, wie lange brauchen wir denn heute? Und die hat mich dann angelogen und gesagt, so 1,5 Stunden würde ja wohl passen. Am Ende sind wir dann, glaube ich, so 3 Stunden erstmal bis zum Parkplatz unterwegs gewesen. Und dann hätten wir auch noch mit dem Shuttlebus nochmal so 45 Minuten bis zur Halle fahren müssen.
Eine halbe Stunde
oder sowas. Ja, die Hölle. Die Hölle auf Rädern, ich sag's dir.
Wäre es nicht besser gewesen, mit der Bahn zu fahren?
Ja, im Endeffekt wäre es dann besser gewesen, mit der Bahn zu fahren.
Ich bin hier immer fürs Bahnfahren.
Also die Schlange bis zu dem Shuttlebus war so ungefähr 3 Kilometer lang. Die ging einmal über den ganzen Parkplatz.
Das ist doch krank.
Dann standen vor uns so 2, die guckten die ganze Zeit so und drehten sich dann irgendwann um und sagten, ihr seid auch zu zweit, oder? Wollen wir uns nicht ein Uber nehmen? Und da bin ich zum 2. Mal in meinem Leben mit einem Uber gefahren.
Oh, das passiert mir andauernd. In letzter Zeit zumindest.
Ja, also waren dann tatsächlich irgendwie um 10 oder was hätten die aufgemacht und wir waren irgendwie 11:30 waren wir dann endlich in der Halle.
Scheiße.
Es war wirklich die Hölle auf Rädern. Das habe ich noch nicht erlebt. Also so eine Anreise. Ich bin ja schon auf Cebit gewesen. Ich war ja in Frankfurt damals auf der IAA. Ich war FedCon. Also ich kenne ja vieles, wo viele Leute hinkommen. So Menschenmengen.
Ja.
Aber das habe ich noch nicht erlebt. Also es war also wirklich, um da überhaupt erstmal hinzukommen, das war schon die Hölle gewesen. Und dann war in der Halle war auch voll bis zum Anschlag.
Ja.
Meine Frau war dann ja nachher am Sonntag nochmal da.
Ach, das stimmt, die hat ja für mehrere Tage
Tickets gehabt. Sie hat direkt einen zweiten Tag auch noch gemacht und am Sonntag war wohl gar nichts. Da ist sie
Was ist
sie ist dahin.
Wie unausgeglichen.
Ja, sie ist mit der Katrin gefahren ja. Und die waren also pünktlich um kurz vor 10 waren die schon in der Halle drin.
Ja, wie krass, dass denn alle meinten, die müssen samstags gehen.
Ja, es war Donnerstag, es war ja Wochentag.
Ach so, das war noch vorher.
Der erste Tag, den wir gemacht haben, war Donnerstag.
Stimmt, das ging ja noch länger, krass, ja.
Ich weiß nicht, wie es am Freitag war. Wir haben uns dann nachher im Shuttlebus auf dem Rückweg mit ein paar Leuten unterhalten und die meinten, es würde daran liegen, dass halt Herbstferien waren und die Eltern mit ihren Kindern halt alle da waren. Vielleicht war es das tatsächlich.
Naja, vielleicht macht ja jemand noch ein Brettspiel draus, von wegen Anreise zur Spielemesse oder so.
Wir haben
mit
ja
so
das
kleinen Lootback. Bussen und sowas.
Die wir haben das Lootback ja mitgenommen. Und in dem Lootbag ist tatsächlich ein Spiel drin. Und zwar, das nennt sich dann Fair Enough, heißt das. Achso, wir haben es noch nicht ausgepackt. Wir müssen es mal angucken. Es ist ein Spiel zu dieser Spielemesse irgendwie.
Ja, das passt,
also auch,
ja.
Die Beschreibung hinten drauf, die ist so.
Das ist deine Warteschlangenkarte.
Ja, sozusagen.
Ja, herrlich. Ja, dann wünsche ich doch schöne, da wünsche ich eigentlich nur schöne Winterzeit.
Ja, ich glaube so. Ja, wir haben genug jetzt. Sie hat sich noch Final Girl gekauft. Das ist so ein Horrorspiel,
okay.
Wo das Final Girl halt am Ende rumläuft und die im Sommercamp sozusagen überleben muss, während der Mann mit der Axt hinterher her ist.
Mhm.
Ist ein Singleplayer-Spiel allerdings nur.
Okay. Also als Brettspiel? Nee.
Ja.
Das, für eine Person.
Ja.
Das ist wohl nicht der Sinn von Brettspiel, meiner Meinung nach. Also, Ich lerne immer wieder Neues dazu. Ich habe gar keine Spieleerfahrung in dieser Hinsicht.
Ja, das hat sich so im letzten Jahr irgendwie so ergeben, dass wir angefangen haben, wieder Spiele zu spielen.
Das macht ja auch Spaß.
Weil, also. Ja, wir haben Netflix durch so ungefähr. Fernsehen läuft auch nur scheiße. Was willst du machen an einem Samstagabend so ungefähr? Wenn du hier auf dem Dorf wohnst, kannst du natürlich auch noch in eine Dorfkiste gehen. Aber
ja.
In Oder meinem Alter, Kind.
Ist das creepy.
Ist das creepy. Langsam wird das creepy.
Was für der alte Mann hier.
Ja, genau. Ich versuche mir dann über die Straße zu helfen oder so.
Naja, was man sonst noch machen kann. Man kann sich eine Folge von Star Trek The Next Generation angucken.
Das kann man machen. Oder man kann Podcast aufnehmen. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Alte weiße Männer, die Podcasts,
Das ist auch sehr zeitintensiv, wenn die Kabel der Mikrofone rausfallen und so.
Ja, komm, hör auf. Aber jetzt scheint es ja zu gehen erstmal.
Wir besprechen heute die Folge 6 aus der Staffel 4, Legacy, die Rettungsoperation auf Deutsch. Engage. Die Folge startet ja eigentlich relativ locker. Wir sehen Riker, Data, Troy und Worf beim Pokerspielen.
Mhm. Und der Klingone verliert.
Ja, Troy und Worf haben wenig Glück, die sind beide irgendwie schon raus. Es geht eigentlich nur darum, wie sich Riker und Data schlagen. Und Data hat anscheinend ein gutes Blatt oder vielleicht auch nicht, man weiß es ja nicht. Hat ja ein Pokerface das Beste aller Zeiten, weil als Androide kann ihm auch wirklich keiner was vormachen. Und er erhöht seinen Einsatz und der Riker weiß halt nicht, ob er es machen soll, wo denn der Data noch so viel Sinn sagt, um das rauszufinden, ob ich ein Flush oder ein Full House habe, dann müssen sie 20 setzen, ne?
Ja, also 20 was auch immer.
Ja, genau.
Transporterrationen, keine Ahnung.
Goldplastikmünzen.
So trocken, wie der Worf da sitzt und sagt, I suspect conspiracy.
Weil die so gut gespielt haben, ne?
Ja, genau. weil er, Worf hat ja irgendwie immer so, weiß man nicht so genau, meint das jetzt ernst oder war es doch ein Scherz?
Nein, in diesem Fall ist er relativ locker tatsächlich. Noch irgendwie. Der Data gewinnt auf jeden Fall dieses Spiel. Ja, und nach dem verlorenen Spiel möchte der Riker dem Data so einen Kartentrick zeigen.
Mhm.
Und es ist dann irgendwie.
Und die Troy so, careful, Data.
Ja, ja.
Die weiß schon, was kommt.
Das ist halt irgendwie von wegen, ziehen sie eine Karte und legt er sie wieder zurück und dann muss er die hin und her stapeln und dann zieht er halt die richtige hinterher wieder raus. Und alles
und
nur.
Alle so,
ja, wurde Data auch nochmal.
Ja, hat das gemacht?
Der Riker hat die Karten gezinkt. Obwohl das trotzdem, wenn er meinte, hat die markiert, das doch relativ schwierig sein müsste, das wirklich mit nachzuverfolgen, welche Karte das denn jetzt genau ist. Aber naja.
Ja, also wenn ich mit der Verwandtschaft Robby spiele, wir haben da so ein Kartenspiel, was ungefähr 40 Jahre alt ist. Ich kenne die Karten auswendig mittlerweile von der Rückseite.
Ja, gut, das ist
jeder hat einen anderen Knick.
Ja, gut, dann ist es was anderes. Das stimmt natürlich. Daraufhin nimmt der Data auch, glaube ich, den gesamten Gewinn an sich, weil lässt er so auch nicht auf sich sitzen.
Das ist vor allen Dingen, Data hat ja angeblich keine Emotionen, aber ich habe da an der Stelle dieses Standbild gemacht, wo er sich die Chips alle da reinzieht und dieses Grinsen im Gesicht hat und guck mal, was ich kann.
Aber auch die Anweisung, wo der Riker sagt, werfen Sie diese Karten weg und er wirft wirklich diesen ganzen Stapel Karten einfach hinter sich.
Ja, der macht halt, was ihm gesagt wird. Ne?
Ja. Ist auf jeden Fall eine nette, lockere Einführung in diese Folge.
Wobei das Ganze ja schon thematisch auf den Rest der Folge schon eine Vorschau wirft, weil Data ja hier Vertrauen dem Riker entgegenbringt, der da die Karten ausgibt und all das.
Und dann enttäuscht wird.
Und dann, ja genau, betrogen wird, in Anführungszeichen, weil der Riker ja nur so einen blöden Kartentrick da gemacht hat.
Ja, das stimmt. Ach ja, das machen sie ja gerne, ne? So im Kleinen wie im Großen oftmals. Ja, sie bekommen dann von Captain Picard mitgeteilt, dass sie auf die Brücke kommen sollen, weil sie haben einen Notruf erhalten. Ja, der Captain erzählt dann auch aus dem Off in seinem Logbuch.
44215,2.
Richtig, da sind wir. Dass sie eine geplante archäologische Untersuchung unterbrochen haben, um einem Notruf eines Föderationsfrachters zu folgen, der sich jetzt in der Umlaufbahn um Turkana 4 befindet. Ist ja auch immer interessant, dass diese Raumschiffe immer irgendwo in der Nähe eines Planeten sind, wenn sie verunglücken. Das ist natürlich
weißt du, wie groß ist die verdammte Galaxie und die landen genau auf dem Kackplaneten, wo die Tascha ihre Schwester hat.
Genau, das ist ja der Planet Turkana 4, wo die Tascha ja hergekommen ist. Wo wir bisher auch nur wenig von erfahren haben. Also wir wissen bis auf eine Rückblende in der ersten Staffel aus dieser irren Folge, wo die alle abdrehen.
Genau, wo Tascha mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert und sagt,
wo ihre Katze über die Brücke springt. In der Folge, genau. Aber
ich weiß gar nicht, wo die da eine Katze auf diesem Kackplaneten hätte unterbringen sollen.
Ich weiß auch nicht, was die beste Umgebung dafür ist. Naja, egal.
Das sind die Plotholes dieser Folge, wo ich nicht so genau drüber nachdenke, weil...
Die Katze ist der Plothole. Naja.
Ja, nicht nur das.
Ja, auf jeden Fall. Sie empfangen dann eine Audiobotschaft des Ingenieurs von diesem havarierten Raumschiff. Und er erklärt halt, dass sie einen Warp-Antriebsschaden haben und der wahrscheinlich in 5 Minuten kritisch wird. Und
Kumpel.
Sie bedanken sich bei der Enterprise für die Mühe, aber es scheint wohl nicht mehr zu funktionieren.
Ich finde das so schön, wo er sagt von wegen, wir haben noch 5 Minuten, dann macht es im Hintergrund rumpel, rumpel und dann sagt er, 3 Minuten.
es ist, wenn es nicht so tragisch wäre. Ne?
Aber typisch Föderation, ich weiß nicht, mit was für Rostglauben die durch die Gegend fliegen.
Ja, manche Raumschiffe sind, glaube ich, wirklich sehr unterversorgt irgendwie, also in jeglicher Hinsicht. Ja. Aber der Picard lässt sich davon jetzt nicht beirren, der peitscht die Enterprise da in die Richtung von denen mit Warp 9,6, wo der Data Vollgas. Sogar sagt, das könnte schon ein bisschen gefährlich werden.
Genau, dafür sind wir nicht ausgelegt.
Genau, sie erreichen dann auch, anscheinend sind sie ja doch noch nah genug, erreichen auch schnell diesen Planeten und können aber gerade nur noch mitbekommen, wie dann dieses Raumschiff explodiert. Und jedoch hat sich anscheinend eine Notfallkapsel irgendwie vorher noch gelöst und die können ihre Ionenspur zum Planeten verfolgen. Und natürlich ausgerechnet fliegt sie nicht einfach irgendwohin auf einem Riesenplaneten, sondern genau in die Kolonie, wo alles so schrecklich anarchisch und schlimm zugeht. Ne?
Ja, vor allen Dingen, die waren ja wirklich jetzt nur noch offensichtlich innerhalb von 3 Minuten da. Ja. Das heißt also, innerhalb von 3 Minuten muss sich auch diese Kapsel gelöst haben, durch die Atmosphäre durch, da unten auf dem komischen Planeten mitten in der Kolonie gelandet sein. Und die haben die dann mittlerweile auch schon eingesammelt und dass sie die nicht mehr hochbeamen können. Weil das muss alles in 3 Minuten passiert sein. Apropos Plotholes, ne? Also das, man darf da nicht zu genau nachdenken drüber.
Ja, es ist ein bisschen komisch. Ja, das stimmt. Ja, und das Problem ist halt auch, man hat mit dieser Kolonie ja schon lange keinen Kontakt mehr.
Keinen offiziellen zumindest, ja.
Also die ist ja abtrünnig. Also ist ja mal wieder so eine von den Föderationskolonien, die anscheinend sich da kein Schwein drum gekümmert hat. Und dann ist da irgendwie deren eigene Regierung zugrunde gegangen. Und es ist so eine Art Bürgerkrieg oder mittlerweile noch so Bandenkriegartig irgendwas los.
USA sozusagen.
Genau. So Foreshadowing. Ja, und den letzten Kontakt hat man wohl irgendwie vor ein paar Jahren gehabt, ne? Also es ist schon ein bisschen was her. Und man sollte eigentlich sich davon fernhalten, weil man wahrscheinlich Gefahr läuft, getötet zu werden. Was den Picard aber nicht davon abhält, ein Rettungsteam zusammenzustellen.
Das fand ich auch so schön, von wegen ist das der Data, der dieses Referat da wieder hält, von wegen, dass das letzte Schiff, was da vorbeigekommen ist, die sind gewarnt worden, wer runterbeat, wird umgebracht.
Ja, genau.
Und der Picard so, dann stell mal ein Außenteam zusammen. Also es gibt auch einfachere Methoden, seinen ersten Offizier loszuwerden.
Ja, stimmt wohl. Ich finde, sie sind schon viel zu lange an Bord.
Ganz genau so.
Ja, also
jetzt wollen wir doch mal die schwierigen Aufgaben auspacken.
Das ist nicht der beste Arbeitstag im Büro. Also, nee. wir haben auch eine relativ kurze Einführung eigentlich. Sie sind dann ja schon als Rettungsteam, als Landing Crew sozusagen auf dem Weg zum Transporterraum. Und ich glaube, da ist es auch Data, der noch weiter referiert, dass die Siedlungen an der Oberfläche zerstört sind und die Kolonisten jetzt unter der Erde leben, wo man sich auch fragt, warum ist das jetzt einfacher, sich unter die Erde zu vergraben, als irgendwie an der
bestehenden... In den Tunneln gibt es mehr
Schutz. Keine Ahnung.
Keine Ahnung. Kann man sich besser verstecken hinter irgendwas.
Ja. Und das Außenteam besteht ja aus Riker, Worf, Data und Dr. Crusher. Und der Worf hat irgendwie so Sorge, dass der Beverly Crusher als Frau ja irgendwas zustoßen könnte.
Und die so ein bisschen pikiert, ne?
Ja, von wegen, also Worf, ich kann ich kann ganz gut auf mich selber aufpassen. Also darf sie
mitkommen.
Wenn mir
so eine Rape-Gang begegnet, den zeige ich schon, wo das Hypospray hängt.
Aber echt. So sieht's aus. Sie beamen dann auch alle zusammen direkt auf die Oberfläche.
Hübsch da.
Beziehungsweise Oberfläche kann man eigentlich nicht sagen. Sie beamen ja
Unterfläche.
In diese Kolonie da schon rein, die unterirdisch ist.
Und sozusagen in den Eingang hinein.
Sie werden ja auch erstmal überhaupt nicht irgendwie wahrgenommen. Also beziehungsweise
die laufen alle rum und gehen ihren täglichen Sachen nach und dann kommen da so ein paar Föderationsleute mit gezogenen Phasern durch.
Ja,
und die alle so, was macht ihr hier? Und
irgendwie gibt's dann irgendwie einen Alarm. Ja. Ne?
Aber auch nicht wegen der Föderation, sondern weil die sich da gerade gegenseitig bekämpfen. Ne?
Da werden nämlich die Nährungssensoren irgendwie ausgelöst, weil die Kolonisten haben alle irgendwie so Annäherungssensoren.
Ja.
Also die sind implantiert in den Brustkorb.
Ja.
Und ja, sie sind also sozusagen eigentlich direkt in so eine Konfrontationssituation reingebeamt, wo sich die beiden gegnerischen Gruppen so abmetzeln und sie wahrscheinlich irgendwie Grund klar machen wollen.
Ja, wie sich dann ja nachher herausstellt, wegen einer Kiste irgendeinem Alkohol oder was war das da, ne?
Ja, genau, sie treffen ja dann auf eine Gruppe, beziehungsweise diese Gruppe trifft auf das Außenteam. Das ist halt ein Hain, der Anführer von der Koalition ist und sie nehmen die halt mit und versichern Riker halt, ihm bei der Suche nach den Gefangenen zu helfen. Mhm. Er sagt dann so, ja, dafür hätte man dann vielleicht auch gerne ein paar Waffen. Die könnt ihr ja bestimmt irgendwie entbehren.
Ihr habt auf dem Schaumschiff doch genug davon.
Genau, und die behauptet halt, die braucht die, um den Frieden dort zu wahren.
Mhm, schon klar.
Ja, ist außerdem davon nicht wirklich so überzeugt. Und ja, er meint, der Frieden hier wird ja halt dadurch gehalten, dass wir alle diese Nährungssensoren implantiert haben und uns sozusagen eigentlich voneinander fernhalten, was ja anscheinend nicht der Fall ist, weil sonst wären sie ja nicht ausgelöst worden. Ne?
Ja, es ging halt um den Whisky oder was war das denn in den Kisten?
Die streiten sich dann irgendwie so ein bisschen, ja, es ist irgendwie ein Synthohol oder irgendwas oder ein Bier ist es, glaube ich. Ja, und für diese Kiste haben sie halt den ganzen Aufriss gemacht.
Ja, wie das so ist. Wichtige Sachen zuerst.
Genau.
Frauen und Alkohol, ne, zuerst.
Ja, sie nehmen auf jeden Fall dem Haynes nicht so ganz ab, dass das alles so friedlich läuft, weil sie kennen ja aus der Erzählung von der Tascha ja, wie es auf diesem Planeten läuft und erzählen dem dann auch, dass sie halt jemanden kennen, also die Tascha kennen, die da gelebt hat.
Cooler Move. Denen das zu erzählen.
Ja, man muss nicht immer alle Informationen preisgeben, ne? Aber Data ist so ein kleines Plappermaul, kleine
Plaudertasche.
Ja, und der ist ja die ganze Zeit nur irgendwie alles erzählen.
Ja.
Und erzählt halt, dass sie halt im Dienst ums Leben gekommen ist und
sie war doch noch so jung.
Ja, und sie wissen halt, wie sehr diese Kolonie von Konflikten und von Gewalt zerrissen ist und dementsprechend sind sie jetzt auch erstmal misstrauisch und werden erstmal zur Enterprise zurückkehren und der Hank gibt ihnen noch so eine Flasche von dem Bier mit als Geschenk für den Captain, ne?
Ja, so eine schwarze Suppe irgendwie. Ja, das sieht aus wie der Toner, der die Tascha damals umgebracht hat.
Die Tonersuppe. Ja, nee, es ist wirklich ganz cool. Es sieht die Flasche auch. Also man würde nicht sagen, oh, das ist Bier. Aber naja.
Nee, nicht wirklich.
Ja, auf der Brücke besprechen sich dann die Crew mit dem Picard, der unmissverständlich klar macht, dass er niemandem Waffen liefern wird. Also schon gar nicht irgendwie solchen Straßenbanden. Egal,
Urban Street Thugs.
Ja, egal.
Schöner Ausdruck.
Genau, egal hinter was für komischen Begriffen wie Allianzen oder Koalitionen oder wie sie sich da verbergen. Es ist halt wirklich ja für ihn einfach nur so Kleinkriminelle im Grunde.
Ja,
ne?
Ja, das klingt ja auch, das ist ja wirklich, das ist so ein Bandenkrieg. Also
naja.
Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie L.A. und auf der einen Seite wohnen die einen und auf der anderen Seite wohnen die anderen und dazwischen fallen dann immer mal wieder ein paar Schüsse.
Es sind ein paar Katzen anscheinend.
Ja, sozusagen.
Ja, also aber der Picard muss halt auch anerkennen, dass sie jetzt gerade diese Koalition mit dem Haynes ist ja die einzige Möglichkeit, an die Geiseln zu kommen, ne, die ja auf der anderen Seite sitzen und da anscheinend inhaftiert sind. Picard geht mal so vorsichtig davon aus, dass sie irgendwie kooperieren werden mit denen und wollen mal schauen, wo das hinführt. Ne? Mhm. Währenddessen kommt dann auch direkt ein Anruf von dem Hain, von dem Planeten.
Mhm. Und Telefon.
Der hat dann halt auch eine Frau dabei, die sehr 80s aussieht für eine, ja, für eine Folge von 1990. Also mhm, so eine sehr breitschulterige Lederjacke. Klamotten. Die Haare so nach links und rechts gegelt irgendwie. Also
das habe ich mir hier auch aufgeschrieben, von wegen diese Klamotten, diese furchtbaren Klamotten. Ja. Und dann kommt ja nachher diese Szene, wo sie in der Krankenstation sitzt und ihre Jacke ausgezogen hat. Und dann stelle ich fest, scheiße, die Frau hat tatsächlich so breite Schultern.
Oh mein Gott, ja. Deswegen, ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe beim letzten Mal schon gesagt, sie erinnert mich irgendwie so ein bisschen eher an die Schwester von Sarah Connor und nicht von Tasha Yar. Also
ja. Ja, also die Familienähnlichkeit ist jetzt nicht unbedingt so gegeben. Ne?
Nee, Tasha Yar hatte nicht so große Schneidezähne.
Nee.
Ich fiel mir die ganze Zeit auf, ich muss ganz auf diese Schneidezähne gucken.
Du achtest auch wieder nur auf das Äußerliche.
Naja, ich kenne sie ja nicht.
Diese schrecklichen, haarigen Biester.
Ich kenne sie ja nicht persönlich. Also ja, ja, der Hain stellt diese Dame halt als Ishara Yar vor und das ist die Schwester von Tasha Yar. Angeblich.
Und alle so, ja genau, alle auf der Brücke so, ja, ja, sicher. Ja.
Okay, kann ja jeder behaupten, ne?
Genau.
Der Hain bietet der Enterprise halt Hilfe an, offenbar um zu verhindern, dass Picard der Allianz, also den Gegnern, Lösegeld für die Gefangenen zahlt. Ne? Mhm. Und ich finde es so lustig in dieser Szene, wo die alle da stehen, die stehen ja wirklich die Orgel veröffnet. Und der Captain Picard, ich glaube die Beverly und die Troy, so von der Größe. So.
Ja, die stehen wirklich sortiert da rum und er fragt sie ja auch bei alle drei so nach dem Motto, was würdet ihr denn tun?
Ja genau, das macht er in dieser Folge ja schon mal öfter, dass er die Leute auch fragt nach ihrer Meinung. Das ist immer wieder ein guter Zug von ihm. Aber es ist mir auch wieder aufgefallen in dieser Folge, wie oft die Leute für so ein 4:3 Motiv irgendwie arrangiert worden sind, damit die alle schön zusammenstehen.
Ja.
Ja. Und
das ist schon erstaunlich. 16:9 hat das Fernsehen total verändert irgendwie.
Entzerrt sozusagen.
Ja, entzerrt, genau.
Ja, nach Rücksprache mit seinem Führungsoffizier nimmt Picard dann halt das Angebot an, obwohl ihm halt auch bewusst ist, dass solches Angebot mit Misstrauen betrachtet werden sollte. Ishara, die halt genug weiß über die ganze Anlage und wie es auf der anderen Seite aussieht, beamt dann halt an Bord und wird von Data dann abgeholt im Transporterraum. Ihre erste Reaktion ist, dass sie Data für einen Kriegsroboter hält.
Ja,
genau, ein Kriegsgerät hält. Wo er auch schon denkt, die Frage von ihm ist eigentlich ganz gut, wie kommst du da drauf? Also was ist der Anlass, das zu denken? So, ne? Aber er erzählt dann halt, nee, das ist hier alles ganz zivil und freundlich.
Komme ich wieder so aggressiv rüber oder was?
Genau, gerade eher. Ishara gibt ihm dann auch die Pläne, die sie ja irgendwie auf dem Chip dabei hat, ne? Und dann gehen sie da durch den Korridor und Data ist halt überrascht, dass die Tasha niemals von ihrer Schwester gesprochen hat, ne? Und obwohl sie anscheinend ja noch ein paar Jahre miteinander verbracht haben.
Ja, das wundert mich auch so ein bisschen. Als ich die Folge früher so die ersten paar Male so gesehen habe, habe ich mir gedacht, habe ich wieder irgendwas verpasst? Hat die Tasha tatsächlich nie über die geredet? Aber nee, also die hat über ihre Familiengeschichte eigentlich kein Wort verloren, ne?
Naja, to be fair, wir wussten ja auch lange nichts über Spocks Schwester, also so gesehen.
Don't get me started.
Harr, harr, harr.
Ja, danke.
Jetzt ist der ganze Abend schon da versagt.
Ja, genau. Dieses Trauma geht auch nicht mehr weg.
Ja, Ishara meint halt, die Tasha hätte sich feige verhalten, weil sie die Kolonie verlassen hat. Woraufhin Data eher höflich, aber bestimmt widerspricht.
Ja, auch erstaunt, so nach dem Motto, also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also
weil er weiß ja, dass sie sich ja auch immer eingesetzt hat für alle und auch entsprechend mutig eigentlich gewesen ist.
Die war immer die Erste, ne? Immer wenn es darum ging, mal irgendwie den Phaser zu zücken, war sie eigentlich immer diejenige, die dann
manchmal schon ein bisschen zu schnell teilweise.
Genau, auf die Kacke gehauen hat.
Ja, stimmt. Und während er das halt mit ihr bespricht, hat Data halt für einen kurzen Moment das Gefühl, irgendwie in dieser Ishara Tasha wieder zu erkennen.
Ich jetzt gerade nicht, aber okay.
Nee, tatsächlich.
Wenn der Data
nicht
das sieht.
Ja, seine Gesichtserkennung wird funktionieren, keine Ahnung. Ja. Er bringt sie in die Beobachtungslounge, wo schon alle sitzen, wie so eine Lehrerkonferenz, nur auf sie gewartet haben.
Es kommt eine Frau rein und was passiert? Der Riker steht auf und bietet ihr den Platz an. Will mal wieder Gentleman sein.
Na, so ist er halt, ne? So ist er.
Mhm. Ja, wisst noch ganz genau, was der vorhat.
Die Ishara sagt dann ja auch von sich aus, dass sie bereit ist, sich ihre DNS scannen zu lassen, wo die Beverly schon sagt, oh ja, das würde ich auf jeden Fall tun.
Ja, genau.
Weil die müssen ja unbedingt die Identität von ihr bestätigen. Sie erzählt ja mal so ein bisschen, was eigentlich vorgefallen ist in den letzten Jahrzehnten, dass die Kolonie halt auseinandergefallen ist und diese Kolonie bestand auch nur aus dieser einen Stadt, ne? Das war nicht
irgendwie,
mehr.
Irgendwie, ja. Als ob da nicht genug, also wenn die irgendwie Beef miteinander hatten, hätten die nicht eigentlich sagen können, können wir nicht die einen nehmen, die die linke Hälfte vom Planeten und die andere nehmen die rechte Hälfte vom Planeten.
Ist das nicht der Sinn der Sache, wenn man Kolonien gründet, dass man da als expandiert und vielleicht die hätten einfach woanders hingehen können? Das ist auch wieder so Quatsch. Also gut, ja.
Ja, was weiß ich, es ging wahrscheinlich um irgendwelche Ressourcen. Irgendjemand musste der Big Kahuna da sein und den roten Arsch raushängen.
Und nur an diesem einen Ort gab das, was sie haben wollten oder so. Ja. Keine Ahnung. Jetzt auf jeden Fall in diesem ganzen Streit ist halt die komplette Stadt in Trümmern gelegt worden und dann hat die Regierung vorher noch die Koalition und die Allianz, diese beiden rivalisierenden Gruppen, Polizeibefugnisse gegeben und ja, dann haben die sich halt selbstständig gemacht.
Ja, vor allen Dingen haben die ja dann noch diese Dinger da implantiert bekommen, genau. Diese komischen Transponderteile.
Die Annäherungsdinger, genau.
Damit die Regierung die unter Kontrolle halten kann, hat aber erstens nicht funktioniert.
Ja, genau.
Und zweitens, das ist so für mich das größte Plothole in dieser ganzen Folge, wenn die Regierung dadurch schon gar nicht mehr existiert hat, als die Ishara dem Ding dabei getreten ist, warum hat die dann auch so ein Ding? Also ihre eigenen Leute werden ihr da doch nicht eingebaut haben, oder? Also finde ich ein bisschen albern.
Ja, man weiß nicht. Oder machen die das auch? Ich weiß es nicht. Also
ja, warum? Was hat die für einen Grund dafür? Ich meine, diese ganze Folge, Spoiler, diese ganze Folge geht ja darum, dass sie dieses Ding aus ihr raushaben wollen, damit sie irgendwo hinter die feindlichen Linien unentdeckt kann.
Ja. Also möglicherweise bauen die einfach allen so ein Ding ein, damit man sich nicht gegenseitig irgendwie auf die Nerven geht. Schwierig.
Ja, also das ist so für mich, also das ist eigentlich die Stelle, wo ich früher mal gesagt habe, ja, an der Stelle ist für mich die Folge gelaufen, weil das ist einfach total unlogisch.
Ja. Plot Hole. Wahrscheinlich fand Tascha ja das auch und deswegen ist sie gegangen.
Ja.
Was ist das für ein Quatsch hier? Ich gehe.
Bin raus.
Und das hat ihre Schwester Ishara so ein bisschen angesäuert. Genau, übel genommen. Und sie war ja schon
die
Teil Koalition der
Koalition. Ist meine Familie.
Genau, und Tascha hatte da nie Bock auf diesen Zwist und ist halt abgehauen. Ne? Ja, in diesem Moment werden sie ja zusammensetzen und kommt dann auch ganz kurz mal so eine Nachricht auf dem Bildschirm von einer der Geiseln, die mal kurz sagen darf.
Die werden hier fangen gehalten.
Ja, und werden in 20 Rettet Stunden getötet, uns. Wenn hier nicht irgendwas passiert. Die Beverly möchte noch irgendwie was sagen und dann ist aber schon diese Verbindung
Können
unterbrochen.
Können wir nicht wenigstens Medizin?
Ja, und das war es dann so ungefähr. Ja, und entsprechend liefert die Ishara dann erstmal irgendwie nützliche Informationen über die gesamte Basis, wie, was, wo ist, wo man lang kann und so. Die kennt sich anscheinend gut aus dafür, dass man nicht auf die andere Seite rüber kann.
Früher, da bin ich ja immer da spazieren gegangen mit meiner Katze und Schwester.
Ja, wahrscheinlich, genau. Die Blümchen haben geblüht und überhaupt.
Genau, die Vögelchen haben gezwitschert.
Ja, und jetzt müssen sie ja irgendwie versuchen, diese Gefangenen zu lokalisieren, wo der LaForge vorschlägt, irgendeinen Scanner aus dem aus der Rettungskapsel zu benutzen, weil das wohl die Vitalfunktion überwacht. Aber dafür müssen sie halt einen Verstärker in der Kapsel installieren.
Je länger ich da wieder drüber nachdenke, da fällt die Folge direkt wieder in meiner, ich hatte ja gesagt, ich habe ihr eine relativ gute Note gegeben. Aber je mehr ich über diese Plotholes nachdenke, wenn die doch in dieser komischen Kapsel so ein transponderartiges Ding haben, was
hat die auch jedes andere Shuttle?
Ja,
oder die Enterprise
warum kann nur dieses Escape-Pod-Dingen die Lebenszeichen von den Typen auffangen? Es ist alles so, ich kriege schon wieder Kopfschmerzen.
Ja, ich hatte da gar nicht so sehr drüber nachgedacht, aber es wird immer schlimmer, das stimmt.
Ja, also was die Plotholes angeht, ist diese Folge echt, also.
Ja, sie müssen auf jeden Fall irgendwie dieses Gerät installieren, um diese Vitalfunktion zu verstärken, damit sie die finden können, so, ne? Ja. Aber die wissen ja nicht, wo die Kapsel ist, aber die Ishara verrät ihnen halt, ja doch, die Kapsel befindet sich da in der 3C-Sektion 547, also so eine Ebene.
Da ist die 47 wieder.
Sie hat halt irgendwie ihre Quellen, um an Informationen ranzukommen. Der Worf schlägt vor, irgendein Ablenkungsmanöver zu machen, damit die irgendwie an der Kapsel arbeiten können. Und die Ishara bietet ihnen an, dass sie dann in die Basis reinbeamen und damit ihr Annäherungssensor den Alarm auslöst. Und sie ist halt auch bereit, dieses Risiko einzugehen. Der Riker findet das, glaube ich, nicht so toll, die da so zu opfern sozusagen.
Eher so dagegen. Hat schon mal ein Jahr unter seinem Kommando verloren, oder?
Ja, das ist das Problem. Irgendwie, sie haben da so, sie möchten jetzt nicht unbedingt auch der Schwester jetzt noch irgendwie Nachteil bieten dafür, dass sie für sie im Einsatz ist, ne? Das überlässt aber erstmal, glaube ich, den Captain dann irgendwie die Entscheidung, was das angeht.
Ja, vor allen Dingen kriegt er erstmal so einen richtigen Anschiss von hier, so nach dem Motto, ich bin
hier, selber, ne?
So. Ich genau, wollte gerade sagen, das ist jetzt so meine Entscheidung, wo ich hingehe und was ich tue und was ich lasse.
Mhm. Ja, ja.
In der Beziehung ist sie dann ja doch wieder ein bisschen wie ihre Schwester, also.
Ja, doch, ja, stimmt. Auf der Krankenstation gibt die Ishara dann der Dr. Crusher noch ihre DNS-Proben.
Wobei ich mich ja schon wieder frage, die haben die eben hochgebeamt. Können die nicht einfach im Transporter-Log gucken, was die für eine DNA hat? Aber mit solchen Kleinigkeiten fange ich heute gar nicht an, glaube ich.
Es wird immer schlimmer, oder?
Ja.
Wird echt immer, du denkst so viel über die Folge nach.
Das ist leider so.
Ja, der Data ist ja dann auch vor Ort und sie reden halt nochmal über Tasha und er sagt auch, dass sie halt sehr vermisst wird von der Crew und dass ihr Tod halt doch recht sinnlos war und wo sie dann auch sagt so, ja, es ist keine Art, auf die ich sterben möchte. Also
ja, wer will schon sterben, aber nicht so, ne?
Der Captain gibt dann die Erlaubnis, dass sie mitkommen kann.
Ja, was der Captain sagt, das gilt.
Dann wird sie auch entsprechend von O'Brien in das Gebiet der Allianz gebeamt, wodurch dann halt folgemäßig auch der Alarm ausgelöst wird.
Aber hallo.
Die Rettungskapsel ist dadurch halt nicht wirklich dann bewacht und das Außenteam der Enterprise kann dann problemlos zugreifen. Die restliche Crew ist ja dann an der Kapsel runtergebeamt und es stellt sich aber raus, dass anscheinend das Gerät doch mehr beschädigt ist, als man dachte. Und LaForge braucht ein bisschen länger und was wertvolle Zeit in Anspruch nimmt. Der Riker bittet daher darum, die anderen halt wieder aufs Schiff rauf zu beamen und er wird sich dann darum kümmern, die Ishara zurückzuholen, weil die kann nicht gebeamt werden, weil sie sich unter irgendeinem komischen Transformator befindet, wo er anscheinend nicht beamen kann.
Ja. Da ist so viel Interferenz oder was?
Dementsprechend sollen Data, Worf und Geordi halt wieder zurückgebeamt werden.
Sobald der Geordi sein Ding da gemacht hat, 10 Minuten, die er braucht oder was, sollen
die. Genau, richtig. Und er findet sie dann, nachdem sie einen von den Wachen angeschossen hat. Und
angefasert wurde.
Genau, sie ist dann auch ausgenockt worden. Er findet sie halt bewusstlos vor und dann beamt er mit ihr, der Riker mit ihr dann zurück zur Enterprise.
Das fand ich an der Stelle auch interessant, auch wieder Kamerapositionen. Die Ishara rennt da ja durch diesen Gang durch und die Kamera folgt ihr, was damals ja noch relativ viel Aufwand war. Die haben das ja tatsächlich auf Film gedreht, das heißt, die mussten diese riesige, schwere Kamera hinter der Frau herschleppen.
Ja, ist das als Handkamera dann machbar? Oder ist es eher auf
Schienen? Es ist nicht so, ich gehe davon aus, dass sie es irgendwie mit einem Rig irgendwie, keine Ahnung, wie sie es genau gemacht haben, weil es wackelt ja auch nicht so sehr. Also wenn man heutzutage sowas drehen würde, dann hättest du ja dieses Raw-Footage, sind direkt dabei und es wackelt alles und aber das ist ja Steadicam tatsächlich. Also die folgen ihr da durch diesen Gang. Ich denke mal, auch dieses Setup war nicht ganz einfach.
Wiederum haben wir dann, als sie dann alle zurück sind, im Transporterraum, dann wieder so ein Bild, wo die ganzen Ingenieurskostüme zusammenstehen. Du hast den Geordi, den Data, du hast den O'Brien und der Worf ist auch senffarben.
Ja.
Die stehen da alle so, die sehen aus.
Die Senftöpfe.
Ja, wirklich, die sehen aus wie so ein Chor oder so. Wie so eine Barbershop-Quartett.
Fehlt nur, dass sie anfangen zu singen.
Ja, wirklich, ja. Also die haben wirklich da teilweise ganz komische Einstellungen in dieser Folge. So nach diesem Einsatz kommt der Riker halt zum Picard, der dann erzählt, ja, der DNS-Test ist durchgelaufen und Ishara ist anscheinend wirklich Tashas Schwester. Mhm. Riker meint ja, er wäre auch nicht überrascht, weil das Verhalten von Ishara halt entspricht so dem, was er auch von Tasha kennt, ne? Also immer vorne los und drauf.
Ohne zu denken.
Ja, und der Captain so, ja, ist aber jetzt nicht so toll, also das war jetzt wirklich sehr gefährlich, dass sie ein persönliches Risiko eingegangen sind, die halt zu retten. Und wie du auch schon gesagt hast, also er hat keine Lust, noch eine andere aus der Familie von Tasha irgendwie zu verlieren, ne? Also, woraufhin der Picard dann auch sagt, ja, also, ja, grundsätzlich scheiße, aber gut gemacht, ne? So ungefähr.
Grundsätzlich scheiße.
Ja.
Also, den Umständen entsprechend.
Ja, genau. Und er meint halt so, wir können es hier keine emotionalen Bindungen leisten. Also, wir müssen schon gucken, dass wir jetzt irgendwie da objektiv bleiben, ne? Ja, währenddessen hat die Dr. Crusher Ishara behandelt. Die hat anscheinend ein paar Rippen gebrochen gehabt. Und Picard kommt auch dazu und gratuliert ihr halt für ihren heroischen Einsatz. Ishara erklärt halt, dass sie niemals vor Gefahren flieht, so wie ihre Schwester. Also wieder so ein Tiefschlag gegen ihre Schwester. Wo der Picard dann ihr nochmal sagt,
die hatten offensichtlich kein gutes Verhältnis.
Nee, wirklich nicht. Wo der Picard dann auch so sagt, die Tasha war auf jeden Fall kein Feigling und erinnert sich halt daran, wie er sie zum ersten Mal getroffen hat, dass sie irgendwo durch ein kandilianisches Minenfeld gelaufen ist und um irgendwelche Leute zu retten, auch so verwundete Kolonisten. Und das hat ihn halt dazu bewogen, sie sozusagen abzuwerben von ihrem ehemaligen Kommandanten, der ihm sowieso noch einen Gefallen geschuldet hat anscheinend.
Und dann hat er sie umgebracht.
Ja, und dann
aber das nur am Rande.
Und dann war es nur ein paar Monate im Einsatz, irgendwie schade. Ja, aber er hat gesagt, dass die Tasha sie halt niemals versäumt hätte, irgendwie die Sicherheit der Besatzung über ihre eigene zu stellen und sie halt genauso gestorben ist, ne, wie sie gelebt hat, also wie, wofür sie gelebt hat.
Und dass er ja auch schade findet, dass es, dass die, die Schwester sie gar nicht so richtig dann in dieser Rolle mal gesehen hat.
Richtig, und dass sie bestimmt auch stolz darauf gewesen wäre und Tascha wäre bestimmt auch stolz auf Ishara gewesen, was sie so ein bisschen nachdenklich auch dann zurücklässt. Ne?
Ja, das ist übrigens die Szene, wo sie, wie gesagt, ihre komische Klamotte mal aus hat und sie ist relativ breit gebaut und auch an den Armen relativ muskulös. Ich habe an der Stelle nämlich mal versucht rauszufinden, was die Frau sonst so getrieben hat, aber ich habe nicht viel darüber rausgefunden, ob sie irgendwie sportlich aktiv war oder sowas, oder weil sie sieht mir relativ durchtrainiert aus tatsächlich.
Ja.
Nicht so wie normal Schauspieler normalerweise so, naja, wir kriegen langsam ein fettes Bäuchlein, die sieht ja so aus, als würde sie wirklich was für ihre Figur getan haben da.
Na, vielleicht haben sie ja tatsächlich auch danach gecastet, dass sie halt aussieht, als wenn sie in einer anspruchsvollen Umgebung aufgewachsen wäre.
Ja. Weil dabei ist mir nämlich dann untergekommen, dass sie auch in Babylon 5 mitgespielt war und hat und da die Frau vom Sheridan war, die irgendwann mal unter der Räder gekommen ist. Ich kann mich ja die gar nicht erinnern. Das war so ein bisschen so, hä, was? Die war in Babylon 5?
Eine Folge aber auch nur.
Eine Folge, ja, das ist irgendwie so eine Rückblendenfolge.
Ja, sie hat immer so kleinere Rollen auf jeden Fall gehabt. Bei Scream 3 hat sie eine Stimme, hat sie ihre Stimme geliehen. Ja,
das fand ich auch witzig.
Ja. Ansonsten, 2006, danach ist nicht mehr viel passiert anscheinend. Also sie ist...
Hat sie sich dann vom Schauspieler wohl zurückgezogen und hat mehr mit Familie und ihrem Mann und weiß ich. Also ich habe den Wikipedia-Artikel gelesen, der ist nicht besonders lang, also...
Nee, genau.
Danach kam halt nicht mehr viel.
Nee, das stimmt. Sie ist auf jeden Fall anscheinend Typecasting irgendwie, das macht man mal, ne?
Ja.
Fürs Geld.
Fürs Geld, ja. Irgendwie muss man die Rechnungen ja bezahlen.
In der nächsten Szene ist ihre Erscheinung auf jeden Fall etwas anders. Das ist schon ein bisschen so Seven of Nine mäßig. Da hat sie so einen blauen Onesie an, also wuschender Worf seinen Kopf verdreht und
guckt ihr so hinterher, was ist das denn?
Genau, die steht da auf der Brücke beim Data und sie schaut sich halt so ein bisschen um und fragt halt auch, wo denn ihre Schwester gearbeitet hätte. Und da meinte Data ja da, wo der Worf jetzt steht. Und sie keine Ahnung, warum sie so ein Ding angezogen haben, aber es ist wieder so.
Ja, das war das Einzige, was sie da in der Sickbay rumliegen hatten, was sauber war.
Genau. Guck mal, die Beverly hat hier noch was aus der Truhe rausgesucht.
Genau.
Oh nee, das ist echt, das sieht eher aus, wie was man unter dem Skianzug anzieht oder so.
Ja, echt keine Ahnung. Mussten sie noch eine gewisse Demografie befriedigen, um das mal so zu sagen.
No pun intended. sie ist auf jeden Fall interessiert daran, ob die Tascha denn viele Freunde an Bord der Enterprise gehabt hätte, wo Data sagt, ja, im Grunde schon. Und gerade hier Riker,
Worf. Sind eine große, und, glückliche Familie.
Ja, und er, sie hätten halt eine engere Beziehung auch gehabt. Geht nicht darauf ein, wie eng diese Beziehung mit ihr war. Seine und Taschas, wo sie dann sagt, ja, aber es ist ja interessant, also dass du überhaupt zu Freundschaften in der Lage bist, so, wo er sagt, ja, es jetzt muss ja nicht unbedingt auf Emotionen basieren, kann ja auch einfach nur Gewöhnung sein, das so ungefähr, oder Vertrautheit, und dass er auf diese Art und Weise schon die Tascha sehr vermisst, ne?
Ja. Kann man ja auch verstehen, der hat sich halt an sie gewöhnt und dann war sie plötzlich weg, ne? Also das erklärt das schon relativ gut für einen Androiden.
Ja, anscheinend hatten sie ja bei ihrem Einsatz, der so ein bisschen komisch gelaufen ist, hat es LaForge anscheinend ja doch geschafft, dieses Gerät zu reparieren und zu verstärken, weil sie haben jetzt die Besatzungsmitglieder dieses abgestürzten Raumschiffs gefunden, also lokalisiert. Sie befinden sich irgendwie ganz weit unten in dieser pyramidenförmigen Struktur unter der Erde.
Die nach unten immer breiter wird. Ich weiß nicht, keine
Was
Ahnung.
Was auch sehr unrealistisch ist.
Komm, hör auf. Wer baut sowas?
Ja, eben. Also wenn man die Zeit hat, noch sowas zu bauen, dann kann es auch nicht so schlimm sein, ehrlich gesagt.
Ja, oder war das genau, ist das der Grund, weshalb die diese Kolonie dahin gebaut haben, weil genau irgendein Bodenschätzzeug da rumgegammelt hat tatsächlich?
Ich kann es mir auch nicht, es muss ja ein Bergwerk oder sowas sein.
Ja, ja, es sieht ja so aus.
Sie schauen sich ja dann auch so eine Visualisierung auf dem Bildschirm an, das ist ja Maschinenraum. Und ich glaube mal, wie das ist ja die Animation, die man sieht, ist ja hinterher im Endstadium nicht das, was man da auf dem Monitor sieht, diese Seitenansicht. Das ist nachträglich reingemacht worden. Das sieht eigentlich zu flüssig. Zumal es ja auch nicht auf einem Bildschirm ist, weil selbst bei Deep Space Nine sah man noch die gewölbten Monitore. Weißt? Ja. Das sieht man da gar nicht. Das muss nachträglich reingemacht worden sein.
Ja gut, also Flachbildgeräte gab es damals noch nicht. Nö, aber haben die nicht dann irgendwie mit Rückprojektion dann tatsächlich gearbeitet?
kann ich mir, das würde nicht so aussehen. Das
würde nicht so scharf sein, ne? Und so kontrastreich. Keine Ahnung, was die gemacht haben.
Ich meine, selbst diese ganzen Okuda-Gramme sehen ja doch teilweise aus, als hätten sie einfach das bunte Papier genommen, woraus wir früher unsere Martins-Laternen gebaut haben.
Weißt so ungefähr haben sie es ja auch gemacht. Genau.
Ja. Kleiner technologischer Exkurs auf jeden Fall. Die Gefangenen befinden sich ganz weit unten in dieser
Kolonie.
In der
letzten unteren Ecke. Das ist wie so ein Ameisenhaufen aufgebaut.
Ja,
so ein bisschen
schon, ne? Irgendwie, ja, genau. Und LaForge hat irgendwie die irre Idee, dass sie jetzt mit einem Phaser einfach ein Loch dahin bohren.
Damit sie da rein beamen können.
Ja, also weil es anscheinend so nicht mehr geht. LaForge meint dann halt auch, dass es nur irgendwie 2 Stunden benötigen würde, um die Phaser für dieses Bohren zu modifizieren. Wir wollen ja nicht die komplette Kolonie wegsprengen.
Warum?
Ja, warum? Ne? Wird ja auch keinen mehr stören anscheinend.
Genau.
Hat die Föderation auch nicht gestört. Die Ishara möchte halt irgendwie helfen, aber ihr Ernährungssensor würde halt den Alarm auslösen und die Mission gefährden, wenn sie
wink,
das irgendwas machen würde.
Wenn mein Annäherungssensor nicht wäre, wink, wink.
Ja, genau. Das ist ja anscheinend auch so, dass das mit einem Sprengsatz verbunden ist.
Ja.
Also,
man kann das nicht einfach so rausnehmen. Da fliegen wir alle in die Luft.
Das ist so ein bisschen wie diese Sicherung bei den Klamotten in den Läden, ne?
Ja, und ich denke mir wieder, wer baut sowas? Also wenn das blaue Zeug rausläuft, dann kann ich mir das ja noch vorstellen. Aber
ja.
Hallo, du sprengst die Leute da in die Luft, wenn sie. Ja, komm auf.
Um ihre dauerhafte Loyalität zum Kader zu gewährleisten.
Ja, schon klar.
Es ist schon ziemlich krass. Data hat dann irgendwie eine Vorstellung, wie man das vielleicht doch wegkriegen kann. Was hat jetzt Stickstoff gesagt oder was war es?
Some kind of inert gas. Ich habe vergessen, was er sagt.
Er möchte auf jeden Fall das irgendwie sozusagen diesen Auslöser blockieren damit.
Als ob das durch den Sauerstoff der Luft irgendwie aktiviert wird.
Riker schlägt dann vor, also wenn Ishara das machen will, soll sie das gut überlegen. Das ist immer eine Entscheidung, die ihr Leben verändern würde. Sie soll sich erstmal drüber nachdenken, wer hat LaForge halt diesen Phaser des Schiffs modifiziert. Dann entsprechend denkt sie darüber nach, sitzt dann halt mit dem Data im 10V, ne? Und erzählt halt auch so, wie ihre Eltern anscheinend kurz nach der Geburt getötet worden sind. Und dann hat sich halt Tascha um die Ishara gekümmert. Und als sie dann alt genug war, schloss sie sich halt der Koalition an. Und die Tascha trat halt nicht bei, weil sie ja keinen Bock auf den Blödsinn hatte. Und gab Koalition halt auch immer die Schuld am Tod der Eltern und eigentlich auch für alles andere. Und dementsprechend hat sie sich bei der ersten Gelegenheit halt aus dieser Kolonie entfernt.
Und an der Stelle frage ich mich, wie? Weil es scheint ja so, dass also die Föderation jetzt nicht unbedingt häufig da vorbeikommt. Und ich gehe mal davon aus, wenn die da die ganze Zeit mit Scheiße werfen, wird da auch nicht unbedingt jetzt irgendwo so eine unbeteiligte dritte Partei da vorbeifliegen und sagen, jetzt handeln wir mal mit denen.
Ja.
Wie zum...
Das wird nicht erörtert, ne?
Effort ist eigentlich die Tascha ja von diesem Kackplaneten runtergekommen.
Ja, das ist auch so ein Ding.
Das, wie gesagt, das sind so diese kleinen Details, die mir immer so ein bisschen sauer aufstoßen bei dieser Folge.
War anscheinend ja auch eine starke Leistung von der Tascha, weil die Ishara scheint jetzt zu erkennen, dass die Tascha ja doch nicht alles falsch gemacht hat und sich natürlich hier ein besseres Leben aufgebaut hat, also wo man nicht immer gucken muss, ob man nicht von rücklings erschossen wird, ne? So ungefähr. Ja.
Ist halt nicht Wild West auf der Enterprise.
Genau, und sie kann auch jetzt verstehen, warum sie Data vielleicht als Freund betrachtet hat. Und auch Data möchte gerne, der ist halt auch irgendwie genauso wie der Riker so ein bisschen beeinflusst, weil das halt Taschas Schwester ist, möchte er sie jetzt halt auch irgendwie gerne als Freundin betrachten.
Vorsicht, Data. Wo ist eigentlich die Troy?
Ja, Ishara bedauert gegenüber Data, dass sie nicht schon vor 15 Jahren die Gelegenheit gehabt hat, auch wegzukommen, ne? Und sie sowas wie die Enterprise und Leute wie auf der Enterprise zu finden. Da wären ja wahrscheinlich ein paar Sachen anders gelaufen und wo Data meint, vielleicht ist aber noch nicht zu spät, ne? Um da irgendwas dran zu ändern. Dementsprechend teilt Data dem Captain mit, dass die Ishara bereit ist, ihr Implantat entfernen zu lassen.
Wo ich übrigens nochmal so eine Frage habe. Die haben die jetzt schon 1, 2, 3 Mal mindestens gebeamt und ich frage mich, können sie das nicht beim Beamen rausmachen? Warum muss die Beverly das rausfummeln? Aber auch da denke ich nicht zu sehr drüber nach.
Ja, das ist komisch, ne? Des Weiteren denkt sie auch drüber nach, die Kolonie sowieso zu verlassen und sich dann bei der Sternenflotte vielleicht sogar einschreiben zu lassen.
Man muss den Leuten immer erzählen, was sie hören wollen.
Genau, das erzählt Data halt dem Captain und die Troy ist halt auch dabei und die bemerkt halt so, ihre Loyalität ist also immer noch gespalten, aber Picard sagt so, ja, müsste ja wenigstens die Möglichkeit geben, irgendwie Lebensentscheidungen zu treffen, ne? Die Troy spricht dann nochmal genauer mit dem Data, so, sie ist halt neugierig, wie das Verhältnis von Data und Ishara gerade ist, weil Data sagt halt schon, er hat sich ja auch schon an sie gewöhnt und er wird sie ja deshalb gerne unterstützen und dementsprechend versucht sie ein bisschen auf den Zahn zu fühlen, ob er noch irgendwie ungetrübt der gegenüber sich verhält, ne? Dann spricht der Data nochmal kurz mit der Ishara, dass so ungewohnt ist, dass Leute etwas für sie tun, ohne was dafür zu erwarten, wo der Data ganz eindeutig sagt, doch, ich erwarte schon was davon, nämlich, dass du hier bleibst, so ungefähr. Ja. Und was natürlich irgendwie auch ganz rührend ist. Und dann meint die Ishara so, ja, sie müsste halt mit dem Haines sprechen, um ihre Entscheidung halt mitzuteilen und würde das gerne auch in Ruhe machen.
Schon
und
klar.
Da schlägt der Data halt vor, soll es auch in die Beobachtungslounge gehen, dann kann sie da mit ihm reden.
Ganz privat, ohne dass einer zuhört.
Und bevor sie halt geht, gibt sie ihm noch einen Kuss auf die Wange, wo der Data nur so gulp, also einfach so schluckt, ne?
Ja. Wie und man dann, einen Androiden verführt.
Genau. Also da haben die Schwestern, ja, ist ja drauf, was das angeht. Ja,
fehlt nur noch, dass sie auch noch fragt, ob er voll funktionstüchtig ist.
Das wäre vielleicht noch später gekommen, wenn nicht alles anders gekommen wäre. Sie geht dann halt auch in die Beobachtungslounge, um dann mit dem Haines zu sprechen. Da ist sie dann halt aber sehr anders und man merkt halt, dass sie noch einen anderen Plan hat und was anderes im Schilde führt. Sie berichtet mir halt nur kurz und bündig, dass alles läuft wie geplant.
Ja, das ist so richtig mies, ja. Genau. Schon ziemlich scheiße, um das mal so zu sagen.
Ja, es ist so, wir sind alle sehr enttäuscht.
Ja.
Auf jeden Fall kriegt sie dann ihr Implantat entfernt von der Dr. Crusher und anscheinend ist es nur so irgendwie so ein orangefarbener Kristall oder gelblicher Kristall ohne Sprengvorrichtung, keine Ahnung, was sie damit gemacht haben.
Das haben sie abgewaschen, weil das Zeug was sprengt.
Sie sagt ja auch, ja, können sie ja gerne behalten, so als wenn das irgendwie so eine Art Nierenstein wäre oder so. Hier gucken sie mal, voll schön.
Das habe ich da rausgeprokelt.
Ja, genau, die Ishara gibt es dann auch dem Data sozusagen als Erinnerung.
Something to remember me by.
Ja, falls was passieren soll. Sagt sie. Ne? Dann ist sie dann im Korridor unterwegs mit dem Worf, der sie noch zu ihrer Entscheidung beglückwünscht, doch der Akademie beizutreten. Also es wirkt alles so, als wenn sie da wirklich ein neues Leben starten würde. Ne?
Sie hat wirklich jedem genau die richtige Story erzählt. Irgendwie,
ja, ja, so ist alles ihr sehr zugetan, genau. Ja, in der Zwischenzeit haben sie dann auch den Phaser so eingestellt, dass er dieses 1,6 Kilometer tiefe Loch in den Planeten graben brennen kann.
Das war die Stelle, wo ich mich nochmal aufregen wollte.
Genau, damit das Außenteam halt da runterbeamen kann.
Weil die ballern da jetzt auf diesen Planeten und du siehst, wie das Zeug verdampft und da fällt so trichterartig fällt das Zeug drumherum der Sand nach.
Das ist kein toller Effekt tatsächlich.
Ja, schon, also mal von dem Effekt und so abgesehen, aber
es ist ein bisschen so verglasen an den Seiten, so magmamäßig und dann irgendwie aushärten oder so.
Wie wollen die jetzt also da so ein 1,6 Kilometer tiefes Loch bohren? Also, weil wenn von oben die ganze Zeit nachrutscht.
Also generell die ganze Situation, also das kriegt das keiner mit. Ich meine, ist das kann doch nicht sein, dass
das auch noch,
die schießt da mit einem hochenergetischen Ding auf.
Oh, das macht so brutzel und anstatt Wumpel, Erdbeben der Stärke 42.
Ja, irgendwas müsste ja mitbekommen. Also es kann nicht sein, also das ist, also nee, das ist wirklich zu albern.
Ganz präzise und skalpellartig ritzen die da den Planeten auf.
Ja, genau. Das denke ich ja schon.
Ja, nee, also ich nicht.
Ja, aber so generell, also es ist so ein bisschen, diese ganze Idee ist so ein bisschen komisch, finde ich. Aber,
ja, was das an Strom kostet vor allen Dingen, ich meine, hallo?
Weil man da wieder auf dem Rad trampeln muss, ja. Da sie beamen dann halt in das Ende dieses gebrannten Loches, irgendwo am Ende der Kolonie, wo anscheinend gerade auch niemand ist, der sie irgendwie aufhalten könnte, weil da ist ja nicht gerade irgendwie ein Loch aufgegangen oder so, das ist ja, dass da keiner da ist.
Scheinbar, so habe ich das verstanden, bohren die das Loch ja nur bis zu einer gewissen Tiefe, dass da nur noch so viel Gedöns dazwischen ist, dass sie dann tatsächlich durch das Loch, durch die noch verbliebene Erde, dann da reinbeamen können.
Ach, meinst du so? Ich weiß nicht.
Ja, also wenn die jetzt auch noch den Tunnel darunter anbohren wollten, dann sackt nachher die ganze Kacke nach und dann hast du die ganze Kolonie voll Sand. Also ist auch nicht so gut.
Es ist genauso irre wie die Idee mit diesem Atlantis. Aber naja.
Ja, das könnte auf demselben Mist gewachsen sein.
Ja, irgendwie schon, ne? Dann verläuft aber diese ganze Rettungsmission auch relativ unkompliziert, ne? Also so die Ishara bringt die halt auch dahin, wo sie hin müssen.
Und ja, vor allen Dingen so diese zwei Korridore, 10 Meter, führt die da durch durch die Gegend und sagt, oh, da, guck mal, da, das ist die Tür, da sind die.
Ja, ja,
den
genau.
Weg hätte der Riker auch noch selber gefunden.
Ja, ja, das ist wohl, das ist gerade auch mit, sie wissen doch, wo die sind, die haben doch die Signale von denen. Also, ja.
Also sie hat übrigens voll die Narbe da an der Stelle jetzt, ne? Hast du das gesehen?
Nee.
Wo sie das Teil rausgeholt haben, da ist so ein richtig so, haben sie so ein Ding aufgeklebt, so eine künstliche Narbe. Hat die Beverly wieder nicht sauber gearbeitet.
Ja, das ist echt bescheuert. Warum hat die überhaupt eine Narbe? Das wird, ja, egal. Okay, das hätten sie auch anders machen können. Die sind auch so toll mit allem.
Ja, also ein Plus für Continuity, aber ein Minus für dafür, dass die Beverly wieder nicht ihren Job richtig macht.
Das ist völlig unnötig auch, dass das überhaupt dargestellt wird, aber gut. Ja, sie schießen dann halt die Tür von dieser Gefangenenzelle auf und holen dann die beiden Leute da raus.
Woraus ist diese Tür eigentlich gemacht? Weil als sie nach innen reinfällt, habe ich so den Eindruck, über die Treppe, die dahinter ist, beult die sich so ein bisschen durch.
Also mehr
ist
als
die aus Gummi oder irgendwas? Was haben die das gebaut?
Mehr als so ein Backofenblech ist es auf jeden Fall nicht von der Dicke her.
Also da hätten die Typen auch so rausgekonnt.
Ja, während sie die beiden dann halt retten, einfach nur umpusten müssen.
Ja, ganz genau.
Während sie dann die beiden retten, hat sich Ishara irgendwie aber auch von denen entfernt.
Ich gehe mal mein eigenes Ding drehen.
Genau, und löst dadurch halt auch einen Alarm aus, worauf Worf vermutet, dass sie es gemacht hat, um irgendwie die Gegner abzulenken.
Ich glaube immer noch das Beste von ihr.
Genau, die Geiseln werden an Bord gebeamt und dann suchen Riker und Data nach Ishara. Die befindet sich in einem Reaktorkern der Basis und hat vor, da die Programmierung zu ändern.
Jo.
Die schießt da auch irgendwie so eine Blechtür von diesem Ding ab.
Ich wollte gerade sagen, das ist
alles
das ist
sehr krude gebaut da.
Die haben da irgendwie so einen Reaktor, der die halbe Stadt unter der Erde irgendwie mit Strom versorgt und sie schießt mit dem Phaser da drauf. Und das Einzige, was passiert, ist, die Tür fällt ab.
Die benutzen alle nur Phaser als Werkzeug. Die Gefängnistür wird aufgeschossen, dann werden auch die Handschellen mit einem leichten Einstellung des Phasers
jetzt nicht wackeln
gemacht. Ja, also es ist so, haben wir keine anderen Sachen dabei? Gibt es keine andere Möglichkeit? Also, komm, aber wird alles mit einem Phaser gemacht, ne?
Also man sollte meinen, dass die doch so ein Multitool haben, irgendwie so mal wenigstens mit der Kneifzange oder so.
Wenn man Hammer hat, sieht jedes Problem aus wie ein Nagel, ne?
So sieht das aus, wirklich. Ja. So ein großer Nagel.
Ja. Ja.
1,6 Kilometer tiefer Nagel.
Auf jeden Fall entdeckt der Data dann die Ishara an diesem Reaktorkern und erkennt dieser Fusionsgenerator, der es ja ist, dass der überlastet und sie halt versucht, das Verteidigungssystem zu deaktivieren. Und irgendwie kann er die ihre Absicht nicht verstehen, weil sie ist doch die Gute. Also,
ja. Und, was machst du da?
Genau, und die Ishara erklärt, dass die Koalitionstruppen auf diese Weise die Allianz besiegen können. Und da die Föderation dafür dann verantwortlich wäre, erklärt Data, dass er es nicht zulassen kann.
Ja.
Aber die Ishara wäre wirklich auch bereit, ihn zu töten, um ihren Plan durchzuführen. Ne?
Ja, ja. Und der Data guckt so, versuch's doch.
Ja, ja, also ich meine, sie kann ihm auf jeden Fall großen Schaden zufügen, denke ich mal. Aber ob sie ihn jetzt wirklich töten kann, weiß ich gar nicht. Data erkennt dann halt, dass das irgendwie von Anfang an getäuscht worden ist. Mhm. Und die Ishara möchte ihn ja auch gar nicht unbedingt töten. Sie befiehlt ihm ja, dass es wirklich gehen müsste.
Jetzt
ne?
Geh endlich, genau. Das Ding explodiert gleich.
Die Geiseln sind ja eh frei. Und Data fragt immer noch so, ja, ob denn auch die Freundschaft Teil der Täuschung gewesen ist, worauf die Ishara ein bisschen verunsichert ist. Besteht immer noch darauf, dass Data verschwinden soll, weil sonst beide bei der Explosion sterben und dann kommt Riker um die Ecke und kann dann eingreifen und sie sozusagen betäuben.
In letzter Sekunde.
Ja, Data kann halt schnell den Fusionsreaktor wieder in Gang setzen und der Riker bemerkt dann halt auch, dass der Phaser von ihr wirklich auf Töten eingestellt gewesen ist. Ne?
Ja.
Na, sie kommen dann alle zurück auf die Enterprise und da wird sie ja von dem Worf auch so auf die Brücke eskortiert, so mit hier stellst du dich hin, ne, genau. So mit dem Finger.
Da!
Genau.
Und nirgendwo anders.
Alle sind sauer irgendwie auf sie, natürlich.
Richtig
und
angepisst.
Dann
vor allem der Riker, der geht ja so richtig ab, ne?
Ja, der streitet sich ja mit dem Hayne, der dann noch sich meldet, von wegen, das kann ja wohl alles nicht wahr sein. Also bricht da halt wirklich irgendeine Schimpftirade vom Zaun, weil er meint, er müsste noch irgendwie was verteidigen.
Die nehmen wir jetzt mit und werden die erstmal irgendwo einsperren oder
genau,
sowas.
Richtig. Also das wird jetzt hier irgendwie nach unserer Gerichtsbarkeit durchgeführt und so, wo der Picard dann aber auch so schon ein bisschen resigniert irgendwie ist und meint so, nee, komm, bringt alles nichts, bring die zur Kolonie zurück.
Und der Worf guckt so, was?
Ja, genau. Was? Also alle ein bisschen überrascht. Ja, es ist halt so, der Picard erkennt halt, dass irgendwie alle, einschließlich er selbst, dieser Ishara so viel Vertrauen entgegengebracht haben, ja, in der Hoffnung, irgendwie ein Stück von Tasha Ja irgendwie zurückzugewinnen.
Das ist die Stelle, die dieser ganzen Folge so ein bisschen so, also dass das befreundet mich dann wieder mit der, weil so groß der Fuck-up, den die Föderation auch manchmal macht, der Picard steht am Ende immer da und sagt, ja, vielleicht waren wir ja tatsächlich selber schuld. Also dieses Selbstreflektierende ist schon gut an dieser Stelle, finde ich.
Ja, er sagt ja, wir haben halt mehr gesehen, als tatsächlich da gewesen ist. Ja. Ne? Und er lässt dann Data die Ishara auch zum Transporter zurückbringen. Und das ist natürlich eine sehr awkward Situation irgendwie.
Ja, ja, der sieht so richtig so ein bisschen mitgenommen aus. Also ich meine, so viel wie Data halt mitgenommen aussehen kann. Ne?
Ja, sie reden halt auch nicht wirklich miteinander. Und sie versucht sich auch zu rechtfertigen, dass sie das tun musste. Und sie sagt auch, sie hätte nicht immer gelogen. Und sie hätte Gespräche mit ihm sehr genossen. Und dass sie es wie eine Freundschaft empfunden hat. Und ob er denn irgendwie das auch ähnlich, sagt sie noch, ob er das auch nicht ähnlich empfunden hätte, worauf dann der Data ganz kalt O'Brien befehlt, halt den Transporter zu aktivieren.
Das ist schon eine ziemlich harte Stelle, finde ich, weil für den Data, der ja eigentlich angeblich keinerlei Gefühle hat,
der zeigt immer wirklich keine Gefühle. Obwohl,
es ist schon das Messer in den Rücken und dann auch noch umdrehen, so ungefähr. So nach dem Motto, du hast mir wehgetan, jetzt tue ich dir weh.
Ja, das ist ja, also man, ja, kann man so sehen. Also obwohl das ja eigentlich für einen Androiden sehr normales Verhalten wäre. Nicht keinerlei. Es ist aber nicht kein Gefühl, ne? Das stimmt. Das
er steht da so und lässt das so alles an sich abprallen und beamt sie einfach runter.
Ja.
Da kann man natürlich sagen, ja, das ist dem Androiden halt scheißegal. Er hat halt keine Gefühle, aber wie gesagt, so wie der Brent Spiner da steht und dieses Schauspiel hat.
Das ist keine Mimik, das ist wirklich komplette Enttäuschung im Grunde.
Ja,
auch,
genau. Ja. Also das ist so richtig so eine Trotzreaktion, so ein bisschen, so nach dem Motto, mit dir rede ich gar nicht mehr. Ja, genau. Das ist so, du hast mir hier falsche Tatsachen vorgespiegelt, geh weg.
Auch eine neue Sache für ihn tatsächlich. Ja. Sowas hat er ja nicht erlebt.
Ja, so fühlt sich Betrug an.
Ja, dementsprechend verwirrt ist er ja auch. Und ein paar Tage später kommt er mal zu Riker dann an. Bei dem zu Hause. Und weil er halt immer noch mit Gedanken der Ishara hinterherhängt.
Interessant, dass er nicht zu der Frau Counselor geht, sondern zum ersten Offizier.
Ja.
Ja.
Nee, da habe ich jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht, weil es eigentlich Sinn, also es wäre wahrscheinlich naheliegender, zum Counselor zu gehen, ne?
Ja.
Aber der Riker versucht ja auch sein Bestes hier sozusagen als der Beziehungstherapeut dazustehen, wo der ihm erklärt, ja, das ist halt, das passiert halt, wenn man Menschen vertraut, dann kann man halt auch enttäuscht werden. Das Risiko gibt's halt immer. Und wo Data meint, ja, aber warum macht man es dann überhaupt, wo der Riker mit seiner Erfahrung sagt,
ja, ohne ist halt auch scheiße.
Ja, dieses Risiko wird er immer wieder eingehen.
Ja.
Wo Data dann so sagt, ja, zum Glück habe ich halt keine Gefühle, was jetzt mehr so wie so eine Selbstvergewisserung rüberkommt, als dass es wirklich so ist irgendwie, ne?
Ich habe manchmal den Eindruck, dass der Data gar nicht so genau weiß, wie viele Gefühle er tatsächlich selber hat.
Ja, er steht ja auch vor dem Quartier vom Riker hinter und hatte noch diesen Kristall von ihr in der Hand, die Ishara ihm hinterlassen hat. Ja, und damit ist dann diese Folge auch beendet.
Ja.
Permission to speak candidly, sir.
Was kann man zu dieser Folge sagen? Also erstmal kann man ja grundsätzlich, also erstmal Allgemeines dazu sagen, es ist die erste Folge, die Joe Minoski geschrieben hat, der später auch noch mehr Folgen für Next Generation, Deep Space Nine, Voyager und auch Discovery schreiben wird. Und er sagt auch von sich aus, hat er auch gesagt, dass Michael Piller die Ideen, die Vorschläge so nicht richtig beeindruckt haben. Und dann hat er halt Legacy gemacht, also hat er halt was, also hat was aus der Idee gemacht irgendwie und aufgrund dieses Drehbuchs ist dann halt wirklich auch ins Autorenteam dann aufgenommen worden.
Ja.
Der Michael Piller selber sagt zu der Folge auch, es war eine gute Folge, vor allem wegen der Leistung von der Beth Toussaint, die halt die Ishara gespielt hat.
Ja, also schauspielerisch sehe ich das auch so, also die Schauspieler sind in dieser Folge gut, also die Crew sowieso und die Ishara ist halt, bringt das relativ überzeugend rüber. Ich sehe jetzt nicht unbedingt, wo sie jetzt ihrer Schwester besonders ähnlich sein soll, wenn der Data sagt zwischendurch von wegen, ja, du hast mich gerade an sie erinnert, wie du da gerade gestanden und geguckt hast.
Ja, also er sagt, er wäre sehr zufrieden also mit der Folge gewesen, aber es wäre keine, die einem wirklich im Gedächtnis bleibt, was ich auch bestätigen kann, weil ich glaube, ich habe diese Folge jetzt auch zum dritten Mal vielleicht gesehen in 30 Jahren, so ungefähr.
Ja, es ist so. Also es ist jetzt nicht unbedingt die Star Trek-Folge.
Irgendwie unterhaltsam, aber nicht wirklich erinnerungswürdig sozusagen. Der Grund übrigens, warum sie die Rolle bekommen hat, ist, weil der Regisseur der Folge hat schon mal mit ihr gedreht, und zwar bei Matlock. Mhm. Und so ist sie halt an die Rolle rangekommen, ne? Also halt solche Beziehungsdinger.
Es hilft immer, jemanden zu kennen, der jemanden kennt.
Ja, genau. Also so, das sind so ein bisschen so die produktionstechnischen Fakten. Aber ja, was für Fragen wirft diese Folge halt auf? Weil sie ist schon irgendwie speziell, aber dann da auch wieder ein bisschen, also abgesehen von diesen ganzen Plotholes und den technischen Umständen, die wirklich alle total bescheuert sind irgendwie.
Ja, also die hätten wirklich mal den Technical Supervisor hätten sie mal wirklich dringend gebraucht in dieser Folge.
Ja, das ist ein bisschen.
Die machen die ganze Zeit Sachen, wo ich mir denke, ja, warum macht ihr das? Da gibt es doch eine einfachere Möglichkeit. Aber ja, gut, dann muss man halt, das ist halt Science Fiction, das muss man immer so ein bisschen hinten anstellen.
Ja, und wir hören, also wenn man mal von diesem Beziehungsaspekt, wir hören ja zum ersten Mal jetzt von einer anderen Perspektive. Also sie fand ihre Schwester, die Tascha, ja nicht so toll.
Ja.
Und die Tascha hat niemals über ihre Schwester Ishara gesprochen. Wir wissen ja auch gar nicht so genau.
Die hatten offensichtlich irgendwie was miteinander. Das so
nicht so richtig gut lief. Ja, aber naja gut, Tascha war ja immer loyal. Also sie hat sich ja nie was zu Schulden kommen lassen. Aber man weiß ja auch gar nicht, ob ihr Charakter, also ja, sie hat ja auch vieles ausgelassen anscheinend, was sie nicht erzählt hat, so aus der Zeit auf dem Planeten.
Kann man vielleicht auch verstehen, scheint ja traumatisch gewesen zu sein auf dem Kackplaneten.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Also vielleicht lieber nicht dran rühren. Wer weiß, was der Troy alles erzählt hat, so nebenbei, was unter Confidentiality fällt, aber was mir halt in der Folge so ein bisschen auch fehlt, ist, dass ihre Motivation nicht so richtig rüberkommt. Warum ist sie gerade dem Kader dabei getreten? Warum gerade denen und nicht der anderen Fraktion? Und
also, die ganze Geschichte ist halt ein bisschen löchrig, aber ist auch eigentlich egal. Also irgendeiner Seite ist halt angehörig, ne? Und das ist halt
und,
so.
Und wie eben, was ist da zwischen ihr und ihrer Schwester passiert und warum sieht sie die ihre Kameraden da eher als Familie, als die eigene Familie.
Naja, das Familienthema, das durchgehende sowieso mal wieder. Aber
da fehlt auch so ein bisschen Interaktion zwischen ihr und den Leuten auf dem Planeten, um klarzumachen, warum betrügt sie die dann nachher auch so. Weil die haben ja eigentlich nur die Richter vorgestellt, dann beamt sie hoch und dann sind die anderen, da werden ja nicht mehr gesehen.
Ja, ja. Also ja, es läuft alles über sie, diese ganze Dynamik dieser ganzen Zwistigkeiten. Ja, es ist, das wird nicht viel eingesetzt, ne? Also man hätte mehr draus machen können an diesen, aus den, in den Kulissen da unter die unterirdische Stadt, da hätte man vielleicht mehr draus machen können und mehr mit den Leuten interagieren können, dass sie da irgendwie ich meine, dieser Haynes, die sieht man am Anfang, der stellt die vor und hinterher muss er sich rechtfertigen sozusagen. Ja. Das war es dann so. Das
stimmt. Mehr ist da, passiert ja nicht.
Ja, apropos, dafür die ganzen Kulissen gebaut.
Ja, eben, apropos Kulissen. Weißt du, dass das wirklich alles Kulissen sind oder haben die da wieder irgendwie so einen, keine Ahnung, den Abwasserkanal von Los Angeles gemietet? Weil das ist so weitläufig teilweise. Also den ganzen Scheiß zu bauen, da müssen sie ja doch einiges investiert haben.
Nee, sie haben die Kulissen von den Borg-Schiffsinnenräumen genommen, die irgendwie umgestaltet, obwohl man davon jetzt auch nichts sieht tatsächlich. Aber
okay.
Ja, also da haben sie ein bisschen vielleicht was versäumt, das noch ein bisschen mehr zu auszunutzen, weil ich meine, auch mit diesem Fusionsreaktor und so, war ja viele Bauten, die sie da machen mussten. Ja. Ne? Also es ist schon,
Blinkenlights und allem, also das war schon.
Ja, anderes Thema, Vertrauen in der Folge irgendwie. Ja. Ne?
Ist ja so eigentlich das Thema.
Ja, ist das immer gut, irgendwelchen Leuten zu vertrauen? Ich meine, sie hatten ja eigentlich keine Wahl, ne? Und dann mussten sie halt in den sauren Apfel beißen, wurden hinterher auch enttäuscht sozusagen, haben aber hinterher die beiden Geiseln gerettet, kann man ja auch nicht anders sagen.
Ja, es hat halt Vertrauen, ja nicht nur Vertrauen, sondern auch halt diese emotionale Komponente da drin.
Wir
wollen in ihr unsere alte Chief of Security sehen,
auf der persönlichen
tragischerweise ums Leben gekommen ist. Und der Data hat auch noch ein Fistanülchen mit ihr. Also.
Ja, das ist also die Folge ist so ein bisschen so ein Mixed Bag irgendwie. Ja. Also ich finde diese Thematik ja eigentlich nicht schlecht. Ist ja auch cool, dass sie nochmal so die Geschichte mit Tascha irgendwie nochmal wieder aufleben lassen, natürlich so komplett in Vergessenheit gerät. Aber irgendwie ist es nicht so richtig gut umgesetzt. Und ich hätte der auch eine bessere Benotung gegeben, bevor wir die besprochen haben. Es passiert öfters schon mal, dass das so ist.
Ich ziehe das mal so ein bisschen runter, ich sehe das schon.
Nee, aber du hast ja recht, es waren da wirklich ein paar Sachen drin, wo ich mir dachte, nö.
Nö.
Ja,
Schwierig, ja. Also ich hatte nämlich jetzt, nachdem ich die Folge geguckt hatte, habe ich nämlich aufgeschrieben, insgesamt, ja, könnte man ihr eine 7 geben, aber ich würde jetzt eher einen runtergehen. Also ich würde jetzt eher sagen, es ist nur eine 6.
Ja, ich war auch bei einer 7 tatsächlich, aber ja, dann sage ich mal 6,5.
Okay.
Ja. Zumal wir müssen der Folge 1 zugestehen, was jetzt wirklich nichts mit dem Inhalt zu tun hat. Ja. Das ist die 80. Folge The Next Generation. Also ja, wir sind jetzt in der Folge Halbzeit 79 bei uns, fast, weil wir die erste Folge, also die Doppelfolge als eine Folge besprochen haben. Das ist somit mehr Folgen, als die Originalserie hatte. Und das wurde damals auch gebührend gefeiert und auch Public Relation mäßig kommuniziert tatsächlich. Also nach den Filmaufnahmen haben sie anscheinend eine Party gemacht.
Party!
So, ja, sie haben es dann endlich geschafft, die alte Serie sozusagen zu überrunden.
Ja, muss man sich auch mal vorstellen, ne? Also
ja, ist ja auch nicht schlecht. Also jetzt haben sie schon mehr geschafft und sind nicht abgesetzt worden. Juhu.
Ja, ja, wenn ich vergleiche, also wenn ich sage, das sind ja so jetzt 80 Folgen, die Originalserie hatte genauso viel ungefähr.
Ja.
Und wie viele Folgen Star Trek und Filme und Gedöns gibt es jetzt? Also das ist schon...
Das weiß ich nicht mal, aber das kann man bestimmt
nachgucken. Es ist ja, du kannst ja 3 Monate lang am ganzen Stück nur die Star Trek Folgen reinziehen und bist immer noch nicht fertig.
Das haben wir doch alle in der Pandemie auch gemacht, oder?
Ja, eben.
Ja, genau. Ja, also bleiben wir erstmal so ein bisschen mit gemischten Gefühlen, aber nicht so enttäuscht zurück wie die Crew der Enterprise vielleicht.
Ja.
Also hätte besser sein können, aber war jetzt kein komplettes Versagen. Für jemanden, der Drehbuch zum ersten Mal schreibt, muss man ein bisschen nachsichtig sein.
Ja, wie gesagt, also ich hatte am Anfang, also nachdem ich sie gesehen habe, fand ich sie besser. Nachdem wir es jetzt besprochen haben, muss ich leider den einen Punkt wieder abziehen. Also ich bin da reingegangen mit dieser Voraussetzung, ist so eine mittelmäßige Folge, das wird eine 5, 6, 7 oder sowas werden, eher 6 als 7. Und nachdem ich die gesehen hatte, habe ich gedacht, also die schauspielerischen Leistungen und diese Interaktionen untereinander und das ganze Thema, aber diese ständigen Plotholes, die bringen mich dann auch irgendwie so ein bisschen da raus. Das ist halt so...
Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich.
Das ist halt nicht konsistent.
Das ist halt die Sache, wenn man jede Woche eine Folge produzieren muss, dann denkt sich wahrscheinlich hinterher auch Scheiß drauf, merkt keiner. Das versendet sich sozusagen.
Ja, kann ja keiner ahnen, dass 30, 35 Jahre
Leute
später.
Immer noch darüber reden, was ist das für ein. Das ist, glaubt doch kein Mensch.
Kack, ja.
Ja, genau. Ja, verbleiben wir erstmal mit dieser Folge so. Was sehen wir denn nächste Woche?
Genau, was sehen wir denn nächste
das
Woche?
Das ist die Folge Reunion. Tödliche Nachfolge.
Das sagt mir jetzt wieder mal gar nichts.
Ach doch, das ist eine Folge, die kennst du auf jeden Fall. Captain Picard wird ausgewählt, um die Wahl eines neuen Kanzlers für das Klingonische Reich zu schlichten und dabei herauszufinden, wer dem alten Kanzler auf unherrenhafte Weise ermordet hat. Wieder der Klingonenfels.
Der Klingonenfels.
Der Klingonische Fels.
Der Kölsche Klingon. Genau.
Ebenfalls beteiligt ist Botschafterin Kayla, die eine Überraschung für Worf bereithält. Ihren gemeinsamen Sohn.
Ups.
Oh, da kommt dieses nervige Kind in die Serie.
Das arme Kind, das kann auch nichts dafür.
Ich fand ihn immer voll nervig.
Ja, natürlich.
Aber war auch mal komplett missverstanden. Naja.
Ja, es ist halt, ich meine, hallo, wenn du unter den Umständen aufwachsen würdest, die Mama stirbt, als du 3 bist und der Papa kümmert sich nicht drum, sondern schiebt dich auf die Erde ab.
Ja.
Das würde ich auch wunderlich werden, oder?
Ja, History repeating, sage ich nur.
Ja.
Ach ja, dann danke ich jetzt erstmal dir, Jan, dass du wieder mitgemacht hast.
Jo, herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf, sage ich immer. Was würde ich ohne dich tun? Da müsste ich den Scheiß selber schneiden.
Sich einfach so aufregen über die Serie, ohne das irgendwo in den Äther zu blasen.
Ja, stimmt ja nicht so ganz. Also wir reden ja tatsächlich darüber und ich sehe mal andere Facetten auch in diesen Folgen.
Das stimmt tatsächlich. Ich habe das noch nie so intensiv geguckt.
Genau.
Also noch nie so intensiv geguckt.
Man guckt das doch irgendwie anders, wenn man denkt, aber man will nachher darüber sprechen.
Ja.
Irgendwie anders. Kann ich jedem empfehlen.
Ab jetzt ist auf jeden Fall alles mehr als die Originalserie und kann nur besser werden, tatsächlich.
Da kommen immer noch ein paar Stinker, so ist das jetzt nicht.
Ja, das stimmt natürlich. Duftkerze. Ja, aber...
Ach, die arme Beverly immer mit ihrer Duftkerze.
Genau, aber ich danke natürlich auch den lieben ZuhörerInnen, dass ihr wieder dabei wart. Und ihr wisst ja, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anmerkungen zu der Folge, zu Star Trek oder zu unserem Podcast habt, ihr könnt uns überall erreichen auf Blue Sky, Facebook, Instagram, Mastodon, Threads, YouTube, Spotify und Apple Podcast. Manchmal sehe ich die Kommentare dann auch.
Oder schreit es einfach in die Welt hinaus.
Genau. Screaming into the Void ist immer noch eine Option.
Ganz genau. Lasst euch nicht das Stadtbild versauen, sag ich nur.
Genau. Geht raus
und malt Blümchen an die Wände.
Ja, und streichelt die Katze und so.
Genau.
Ja, dann bleibe ich erstmal mit hochachtungsvoll nach Diktat verreist.
Genau.
Wir hören uns.
Du hattest doch gar kein Spezi, was ist los?
Nee, ich habe schon so eine halbe Flasche irgendwie gefärbtes Wasser hier getrunken, keine Ahnung.
Gefärbtes Wasser, ist bestimmt auch Zucker drin.
Nee, gar nicht, aber Koffein. Okay. Dann bleiben wir einfach eine Woche wach oder zwei und dann sprechen wir uns wieder.
Genau.
Ich sag mal Tüdelü, bis dahin.
Tüdelü, genau. Arrivederci.
Tschö.
Ciao.
Boldly Pod. Star Trek in review.
Transfer complete.